alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Familienmitglieder kann man sich nicht aussuchen. Die Schwester oder der Bruder, die sind einfach da, ob man will oder nicht. Manche kosten das voll aus, sind beste Freunde mit ihren Geschwistern. Bei anderen, da klappt das weniger gut. Und wieder andere, die verspüren nichts als Hass für ihre engsten Angehörigen. Und letztgenanntes ist es, das unseren heutigen Fall ins Rollen bringt. Den Brudermord von Undenheim.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Abgrundtief. Und genau diese Abgründe, die in dem Namen stecken, die werden hier in jeder Folge ausgeleuchtet. Von mir, Thomas Schmidt, Digitalreporter bei der VRM und eurem Host. Und der Abgrund, in den wir heute blicken, der ist besonders tief. Der Fall spielt in der Gemeinde Undenheim. Auf der Landkarte findet ihr Undenheim eingebettet zwischen den Städten Mainz und Mannheim im Norden und Süden sowie Bad Kreuznach und Darmstadt im Westen und im Osten. Also so gesehen quasi mitten im schönen Rheinhessen. Groß ist die Gemeinde nicht, auf knapp 10 Quadratkilometern verteilen sich gut 3000 Einwohner. Die Gemeinde gehört zur Verbandsgemeinde Rhein-Selz und natürlich wird hier auch Wein angebaut. Ja, wie überall in der Region, möchte man sagen. Und in dieser Region, da spielt sich im Jahr 2016 etwas ganz Entsetzliches ab. Es ist der 10. September, als Hektik in die Gemeinde kommt. Mehr als normalerweise an so einem ganz normalen Samstagabend. Und dann das. Ein Großaufgebot der Polizei riegelt das Dorf ab. Kein Durchkommen mehr. Zumindest in der Ortsmitte, einem Anwohner, fällt ein junger Mann auf. Er scheint vor der Polizei zu flüchten. Man hört hektische Rufe. Bleiben Sie stehen. Kurz danach liegt der Mann mitten auf der Straße vor der Volksbank. Die Polizei fesselt ihn mit Handschellen, nimmt ihn mit. Einige Zeit später erinnert so gar nichts mehr an den Einsatz. Alles scheint wieder normal. Viele Menschen bekommen das mit, diese Szenerie, die wir da gerade beschrieben haben. Früher Abend in der Ortsmitte, na klar, das fällt halt auf. Umso größer die Verwunderung. Was haben Sie da gerade eigentlich beobachtet? Keiner von Ihnen weiß zu diesem Zeitpunkt, dass etwa einen Kilometer von dieser ungewöhnlichen Szenerie entfernt am Ortsende in Richtung Köngernheim eine blutüberströmte Leiche liegt. Es ist die Leiche von Tobias. Tobias heißt nicht wirklich so und Tobias ist 21 Jahre alt. Er wohnt bis zu diesem Tag gemeinsam mit seiner Mutter, seinem Stiefvater und seinem 18-jährigen Bruder Kai, der ebenfalls anders heißt, in Undenheim. Die Brüder haben ein schwieriges Verhältnis zueinander und zu vielen anderen Personen und Dingen in ihrem Leben ebenfalls. Die Brüder Tobias und Kai werden als faul beschrieben. Faul und unbegabt, das sagen sogar die eigenen Freunde über die beiden. Arbeiten ist nicht so ihr Ding, vor allem Kai hat es schwer. Er leidet mehr an der Scheidung seiner Eltern als sein Bruder Tobias. Seine Schullaufbahn verläuft katastrophal. Er hat extreme Schwierigkeiten. Insgesamt 6 Schulen besucht er und 2015 ist dieses Kapitel Schule für ihn dann auch beendet. Ohne Schulabschluss. Diese letzten Tage Schule im Jahr 2015, sie sind die letzten, an denen Kai so etwas wie die leichteste Form von Struktur in seinem Leben hat. Denn seit seinem Abgang von der Schule besteht sein Leben im Grunde ja nur noch aus Zocken. Was er jetzt mit seinem Leben anfangen soll, das weiß er nicht. Computerspiele bestimmen seinen Alltag. Er verkriecht sich regelrecht in diesen virtuellen Welten, in denen er mit virtuellen Charakteren Dinge schafft, die er im realen Leben niemals schaffen würde. Etwa Geld verdienen, aber auch morden. Eines seiner Lieblingsspiele scheint Grand Theft Auto GTA 5 zu sein. Da findet er auch seinen Lieblingscharakter. Es ist Trevor. Für diejenigen von euch, die das Spiel auch gespielt haben, ihr werdet sicherlich wissen, wer Trevor ist. Er ist zu einprägsam, als dass man ihn danach nochmal vergessen würde. Ein Redneck, ein Hinterwäldler, früher mal Bankräuber, heute Berufskrimineller, der im Grunde so mehr oder weniger alles macht, um sich über Wasser zu halten. Wahnsinnig kurze Zündschnur, brutal, unberechenbar, drogen- und alkoholabhängig. Und über diesen Kerl sagt Kai einmal, der ist cool. Wer ihm auf den Sack geht, den bringt er um. und mit dem identifiziert er sich auch regelrecht. Und in einem Computerspiel kann man sowas ganz gut finden, skurril, auch wenn viele, die nicht spielen, sowas nicht verstehen können. Gefährlich wird es aber, wenn das eigene Leben so sehr von diesem Spiel dominiert wird, dass man sich irgendwann denkt, hey, so kann ich meine Probleme auch lösen. Wer mir auf den Sack geht, den bringe ich um. Denn so ein Gedanke ist es, der in Kai zu reifen beginnt. Das alleine ist schon schlimm genug, aber in unserem Fall ist es der eigene, der ältere Bruder, der ihn so sehr reizt, dass er denkt, der muss weg. Weg aus meinem Leben und weg aus dem Leben ganz generell. Tobias ist, wie sein Bruder Kai, kein einfacher Charakter, um das mal vorsichtig auszudrücken. Er ist aufbrausend und wirklich schnell aus der Ruhe zu bringen. Mehr noch, man könnte ihm ähnlich wie Trevor eine ziemlich kurze Zündschnur attestieren. Es braucht nicht viel und er rastet aus und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. So richtig schlimm wird das, das sagt sowohl Kai als auch die Mutter der beiden, so etwa ab 2014. Da kommen dann mehrere Dinge zusammen, die Tobias ohnehin schon nicht gerade glückliche Entwicklung noch weiter negativ beeinträchtigen. Tobias beginnt Drogen zu nehmen, trinkt außerdem. Zeugen beschreiben, er sei ständig betrunken gewesen. Zur Gewohnheit wird auch das Kiffen. Und diese Kombination, die verschlimmert alles nochmal. Ständig ist er im Streit mit seiner Mutter. Das bleibt natürlich auch Kai nicht verborgen. Der führt zwar auch ein mehr oder weniger verkorkstes Leben, aber mit seiner Mutter hat er immer noch ein so weit wie möglich normales Verhältnis. Das geht dann sogar so weit, dass Tobias seine Mutter auch körperlich angeht. Er schlägt sie. Das kommt jetzt immer häufiger vor. Einmal soll er sie sogar die Treppe heruntergestoßen haben. Kai ist immer genervter von seinem Bruder. Zumal der seine Ausbrüche auch an ihm rauslässt. Er demütigt und beleidigt ihn. Trotzdem, so heißt es, soll sich Tobias immer eine bessere Verbindung zu seinem Bruder gewünscht haben. Dass er sich aber wirklich auch mal darum bemüht hätte, das wird niemandem deutlich. Und auch Kai merkt so gar nichts davon. Aber Kai hat da so eine Idee. Sie könnten sich ja zusammen zum Wodka trinken verabreden, in seinem Zimmer. Dabei vielleicht Musik hören, quatschen, das ist erstmal so der grobe Plan. Und der gefällt auch Tobias, der direkt eine ganze Flasche besorgt für die beiden. Als er dann mit der Wodkaflasche seiner Mutter begegnet, mustert die ihn erstmal skeptisch, aber der 21-Jährige sagt noch, keine Sorge, das solle nur ein, wie er es formuliert, schöner Bruderabend werden. Und dieser schöne Bruderabend, der sieht dann erst einmal so aus, dass man am 10. September 2016 beginnt, die Wodkaflasche gemeinsam zu leeren. Sie wollen Musik dazu hören, aber irgendwie bekommt Tobias das nicht hin. Er probiert und probiert, aber er bekommt das Musikprogramm auf dem Computer seines Bruders einfach nicht ans Laufen. Und das macht ihn wütend. Kurze Zündschnur, wir erinnern uns. Und er schlägt dann auf die Tastatur ein und flippt aus. Und dann passiert es. Kai greift sich die Wodkaflasche, holt aus und zieht sie seinem Bruder mit voller Wucht über den Schädel. Der geht aber nicht zu Boden, wie Kai sich das eigentlich vorgestellt hatte. Stattdessen springt er auf und will nach seinem Taschenmesser greifen und auf Tobias losgehen. Aber der hat sich jetzt ebenfalls ein Messer besorgt. Kai sagt, dass er seinem Bruder damit um das Sofa herum in Richtung Ausgang drängen wollte, damit dieser sein Zimmer verlässt und sich der Konflikt nicht noch weiter hochschaukelt und niemand tatsächlich ein Messer einsetzen muss. Aber Tobias, der sei nicht aus- oder zurückgewichen, sondern sei mit dem Messer auf seinen Bruder losgegangen. Und dann sticht Kai zu. 17 Messerstiche und etliche Schnitte sollen es gewesen sein, die der 18-Jährige seinem 3 Jahre älteren Bruder zufügt. Schon der erste, der trifft Tobias mitten ins Herz. Er hat keine Chance. Offenbar hat Kai auch noch versucht, ihm den Kopf abzutrennen, aber so leicht wie im Videospiel ist das nicht. Er lässt von ihm ab und dann klopft es an seiner Zimmertür. Ja, so ein Ausraster, einen auf der Tastatur rumschlagen, beleidigen und ein Messerkampf, das macht natürlich Lärm. Die Zimmertür ist verschlossen. Das ist sie immer. Gewohnheit nennt Kai das anschließend. Er öffnet sie und sagt seiner Mutter nur, er hat es verdient. Dann rennt er aus dem Haus. Seine Mutter lässt er zurück. Sie nimmt ihren toten Sohn in den Arm. Sie kann nichts mehr für ihn tun. Auch nicht die Rettungskräfte, die später zum Wohnhaus der Familie kommen. Und natürlich wird auch die Polizei gerufen, aber von Kai, von dem Täter, fehlt jede Spur. Der rennt mittlerweile durch die Stadt. Seine Flucht bekommt eine kleine Verschnaufpause bei einem Freund. Kai habe plötzlich bei ihm im Zimmer gestanden an diesem Abend. Er war voller Blut, erzählt der 17-jährige Freund. Und als Kai dann so blutgetränkt vor ihm steht, da habe er sofort gewusst, er hat's getan. Aber was meint er damit? Dafür muss man ein wenig in der Zeit zurückspringen. Wir wissen ja, Kai leidet unter seinem aggressiven, seinem mobbenden älteren Bruder und er kann es auch nicht mit ansehen, wie seine Mutter unter ihm leidet. Seinen Frust darüber und seinen Hass frisst er aber nicht in sich hinein. Er bleibt nicht alleine damit, sondern öffnet sich zunächst seinem Freund. Er hat ihm erzählt, der 8. September ist der Tag, an dem es geschehen wird. Der 17-Jährige sagt, er hat oft davon gesprochen. Er hasste seinen Bruder, weil er wie der leibliche Vater gewesen sein soll. Viel getrunken, viel gekifft und aggressiv, so wird der Freund zitiert. Auch soll ihn gestört haben, dass er nichts auf die Reihe gebracht hat. Es bleibt dann aber nicht nur bei diesem einen Freund. Er ist auch in so einer WhatsApp-Chatgruppe drin und da lässt er seinen grausamen Fantasien wohl so richtig freien Lauf. Ein Beamter der Kriminalpolizei, der die Chats durchgehen musste, sagt, ich habe schon vieles in meinem Beruf gelesen und erlebt, aber das übertrifft alles. Er berichtet von verstörenden Gewaltfantasien, von abgehackten Extremitäten, Blutexkrementen, Menschenfleisch und Eingeweiden, an denen Opfer aufgehängt werden sollten. Und davon wird vor Gericht auch einiges vorgelesen. Die Einzelheiten will ich euch an dieser Stelle wirklich ersparen, denn wie Richter Wolfgang Eckert später sagt, die Auszüge sind nur für die, die schon gefrühstückt haben, bevor er aus den Nachrichten vorliest. Und so hat Kai eben unter anderem diesem einen Freund, den er nach der Tat aufsucht, davon erzählt, dass er seinen Bruder umbringen will. Nur wie ernst nimmt man sowas? War das jetzt nur so eine Redewendung, wenn auch geschmacklos? Den könnte ich, den würde ich gerne, oder ist das eine ernstzunehmende Drohung? Für den Freund eher Erstgenanntes. Ich dachte nicht, dass er es durchzieht, sagt er. Er hat Kai einfach reden lassen, der muss sich nur wieder beruhigen und so weiter, das wird schon wieder. Er sei deshalb auch nie auf die Idee gekommen, die Ankündigungen des 18-Jährigen anderen anzuvertrauen oder gar die Polizei zu rufen. Und deshalb steht Kai jetzt blutverschmiert bei ihm im Zimmer. Er wirkt glücklich, sagt er, irgendwie erleichtert und stellt seinem Freund eine, naja, etwas komische Frage. Er will von ihm wissen, ob er weiterhin sein Freund bleiben würde. Ich weiß es nicht. Mehr bekommt der erst einmal nicht heraus. Anschließend, so sagt er, sei er noch kurz mit Kai auf die Straße gegangen. Dann ging ich wieder ins Haus, er wollte zur Kirche. Und danach hat er Kai nie mehr wiedergesehen. Kai, der will wirklich weiter zur Kirche. Er hat jetzt, nachdem er seinen Bruder ermordet hat, schon rund 1 Kilometer voller Blut zurückgelegt. Und dann kommt die Polizei. Autos rasen, es wird geschrien, stehen bleiben, bleiben Sie stehen. Und damit, wir haben es ja schon gehört, endet Kais Flucht. Er kommt in U-Haft. Ihm droht nun der Prozess. Trotzdem scheint er irgendwie am Ziel. Wir haben es ja schon gehört, glücklich und erleichtert soll er gewirkt haben. Er hat getan, was er schon so lange tun wollte. All die Pläne, die Grausamkeiten, endlich aus seiner Sicht in die Tat umgesetzt. Für die Polizei allerdings geht die Arbeit jetzt erst so richtig los. Bis tief in die Nacht dauern die Ermittlungen vor Ort in Undenheim an und vor allem die Tatwaffe wollen die Ermittler noch finden. Denn bislang haben sie in Anführungszeichen nur den Täter und das Opfer, Hintergründe, Abläufe, Tatwaffe, Spuren, das alles wird sich noch klären müssen. Kai wird dann auch vor Gericht vorgeführt. Da könnte sich ja schon einiges aufklären, aber das hoffen die Beteiligten vergebens, denn er macht da gar keine Angaben zu der Sache und wird dann in eine JVA überstellt. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, dass er seinen Bruder heimtückisch mit einem Messer getötet hat. Daher wird am Sonntag, also dem Tag nach der eigentlichen Tat, Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Und wir haben ja anfangs gehört, was Undenheim für eine beschauliche kleine Gemeinde ist. Das schlägt natürlich hohe Wellen. Das sorgt für Aufregung im Ort. Aber diese ganzen Informationen, die wir jetzt schon im Laufe dieser Episode gehört haben, die kennen zu dieser Zeit weder Interessierte noch die Bewohner Undenheims. Die Staatsanwaltschaft Mainz, die das Verfahren übernommen hat, die hält sich ziemlich zurück. Informationen gibt es mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen und das junge Alter der Beteiligten keine. Immerhin weiß man aber, 2 Tage später, die Tatwaffe wurde gefunden. Die Beamten haben unmittelbar in der Nähe des Tatorts, wie es heißt, ein Messer gefunden. Ein handelsübliches Haushaltsmesser, von dem man ausgeht, dass es die Tatwaffe ist. Und schauen wir mal auf diese wenigen Informationen, die zu diesem Zeitpunkt der Öffentlichkeit bekannt sind. Tödliche Messeattacke in Undenheim. 18-Jähriger tötet seinen 21-jährigen Bruder. Beide in Deutschland geborene deutsche Staatsangehörige. Keiner von ihnen ist vorbestraft. Der Angeklagte ist in Haft und schweigt zu den Vorwürfen. Motiv unklar. Ablauf ebenfalls unklar. Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler sagt auf Anfrage der Allgemeinen Zeitung 3 Wochen nach der Tat, tragfähige Erkenntnisse zu den möglichen Beweggründen der Tat liegen nicht vor. Die Ermittlungen im Umfeld des Beschuldigten und des Tatopfers, die möglicherweise weiteren Aufschluss hierzu bringen könnten, sind noch nicht abgeschlossen. Und es ist nicht nur so, dass Kai zu dieser Zeit zu den Vorwürfen schweigt, auch andere Personen, die vernommen worden sind, die zu Kais direktem Umfeld gehören, also Verwandte, die sagen erst einmal nichts. Und es dauert auch, bis wieder neue Informationen an die Oberfläche kommen. Das geschieht Anfang November 2016, also fast 2 Monate nach der Tat. Da erklärt die Staatsanwaltschaft, dass die Brüder zwar beide Alkohol getrunken hätten, aber nicht in dem Maße, dass das eine derartige Eskalation hinreichend erklären könnte. Drogen waren, wie es scheint, keine im Spiel. Und die Medien, die klopfen dann schon mal ab, was Kai schlimmstenfalls drohen könnte. Sollte er nämlich des Mordes für schuldig befunden werden, dann drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Das liegt daran, dass er, so mutmaßt man noch vor der Anklage, ja, dass er wahrscheinlich nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden würde. Zu einer ebenfalls noch möglichen Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung müsste noch die Beurteilung eines Gutachters eingeholt werden. Es dauert dann nochmal einen guten Monat etwa, bis dann am 16. Dezember 2016 Anklage erhoben wird. Es ist Anklage wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft geht von einer heimtückischen Tat aus. Kai hat seinen Bruder zum Trinken eingeladen und ihm dann hinterrücks die Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen. Danach soll er mit einem Messer auf Tobias eingestochen haben. Von Kai selbst kommt derweil immer noch nichts. Seit September sitzt er in U-Haft, äußert sich aber weiterhin nicht. Ebenso wie seine Mutter, die sich zur Tatzeit ja auch im Haus befunden hatte und Tobias als Erste gefunden hatte. Es ist also weiterhin noch sehr viel unklar. Vor dem Beginn der Verhandlung und alle Beteiligten stellen sich schon mal darauf ein, dass es ein Indizienprozess werden könnte. Also ein Prozess, in dem es weder ein Geständnis des Angeklagten gibt, noch schlagkräftige Beweise, die einwandfrei die Täterschaft des Angeklagten belegen. Man schließt in einem solchen Prozess also aus vorliegenden Fakten auf ein mögliches oder eher gesagt auf das wahrscheinlichste Tatgeschehen. Was für den Staatsanwalt außerdem hier recht einzigartig oder zumindest mal ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass man keinerlei Aussagen des Angeklagten hat und darüber hinaus auch keine Motive, warum sich dieses Verbrechen abgespielt haben könnte. Er sagt, in diesem Punkt handelt es sich um einen sehr außergewöhnlichen Fall. Bis heute fehlt uns ein äußerlich erkennbares Tatmotiv. Trotz der vielen Unklarheiten sind zunächst einmal nur 5 Prozesstage angedacht, als der Prozess im Januar 2017 vor der Jugendkammer des Mainzer Landgerichts an den Start geht. Und besonders ist hier auch die Konstellation. Denn in vielen Prozessen ist es immer ein sehr emotionaler und für die Beteiligten auch ein sehr, sehr schwieriger Moment, wenn Kläger und Angeklagte aufeinandertreffen. Wenn beispielsweise eine Mutter, die ihren Sohn durch ein Verbrechen verloren hat, zum ersten Mal dem Mann in die Augen sehen kann, der dafür verantwortlich ist, der ihr ihren Sohn genommen hat. Aber das ist hier in diesem Fall ja ganz anders, denn dem Mann, der ihr ihren Sohn genommen hat, dem hat sie schon so oft in die Augen geschaut. Als Baby, in den ersten Minuten seines Lebens bis hin zu seinem 18. Geburtstag, der Volljährigkeit. Gut möglich aber, dass sie dem Täter, ihren Sohn, in Freiheit nun lange nicht mehr in die Augen schauen können wird. Denn es ist Kai, der hier auf der Anklagebank sitzt. Und wie das so üblich ist in so einem Prozess, wird er erst einmal zu seiner Person und seinen Lebensumständen befragt, damit man sich so ein ganzheitliches Bild von ihm und der Situation zu Hause machen kann. Kai selbst sagt, auf die Schule hatte er keine Lust. Er hat dann für sich das Beste daraus gemacht und den Klassenclown gespielt, aber es war nicht nur ein Rumalbern aus Langeweile oder weil er eben keine Lust gehabt hat, er hat auch eine ADHS-Diagnose bekommen und ist daraufhin mit Ritalin behandelt worden. Ritalin, das wirkt vor allem bei Kindern und Jugendlichen konzentrationsfördernd. Die Müdigkeit und Antriebslosigkeit geht zurück und die Behandelten sollen sich wacher und motivierter fühlen. Bei Kai klappt das nicht so recht. Nach der relativ kurzen Schullaufbahn kümmert er sich nicht um Arbeit. antriebslos hockt er zu Hause, zockt fast rund um die Uhr am Computer und beschäftigt sich eigentlich irgendwann nur noch mit Online-Spielen. Bei Gericht will man dann wissen, warum er an dieser tristen, wohl für die meisten Menschen sehr unbefriedigenden Situation nichts geändert hat. Also irgendetwas. Aber es wird deutlich, für Kai ist es gar nicht so unbefriedigend. Er sagt, er sehe keinen Grund, warum sich an seinem Leben etwas hätte ändern sollen. Diese Befragung zu seiner Person ist auch der Moment, wo er das schon mal hier erwähnte Zitat bringt, dass Trevor aus dem Spiel GTA für ihn ein Held ist. Eben weil er cool ist, nicht lange rumeiert und handelt. Geht ihm jemand auf den Sack, dann bringt er ihn einfach um. Zitat Kai, außerdem hat Kai gerne Rapmusik gehört, vor allem der Rapper Favorite sei ein Idol für ihn gewesen. Kai erzählt also doch was. Sein anfängliches Schweigen ist schon mal gebrochen und es fügt sich für die Prozessbeteiligten langsam dann doch ein noch verschwommenes, aber wahrnehmbares Bild über den 18-jährigen Undenheimer zusammen. Der wundert sich übrigens kurioserweise, dass es hier teilweise so detailliert zugeht, dass er so intensiv befragt wird und auch über Dinge, die mit der Tat selbst direkt nichts zu tun haben. Sie wollen so viele Details wissen, das ist komisch, sagt er noch. Bei vielen Fragen, da muss er nämlich passen. So genau kann er sich an viele Dinge nicht mehr erinnern, wie er sagt. Was er dann aber sagt, wir wissen das schon, das sind all die Dinge, die ihn an seinem 21-jährigen Bruder gestört haben. Sein Alkohol- und Drogenkonsum, seine Aggressivität und Impulsivität, dann auch gerichtet gegen die eigene Mutter, dass er so häufig erniedrigend und beleidigend gewesen sei, all das ist hier wieder Thema. Kurzum, wir hatten kein gutes Verhältnis zueinander, sagt Kai. Und Kai fasst dann irgendwann den Entschluss, dass er was unternehmen muss. Und dafür will er recherchieren im Internet. Er versucht herauszufinden, wie man tötet und wie man eine Leiche beseitigen kann. Kai sagt, wie man tötet, darüber kann man nichts googeln. Aber er versucht es trotzdem. Er habe sich schlau gemacht, etwa darüber, wie man jemanden bewusstlos schlägt. Und auch Ideen für die Entsorgung einer Leiche gefunden. Er erzählt das recht gleichgültig, er wird kalt dabei, den Kopf auf die Hand gestützt, als wäre es die normalste Sache der Welt, über die er hier berichtet. Die Idee, dass er seinen älteren Bruder umbringen könnte, die ist ihm schon lange vor der eigentlichen Tat im September 2016 gekommen. Oder langsam in ihm gereift. Es ist aber nie so richtig konkret gewesen. Es gab keinen Tag X, auf den er sich vorbereitet hat, fest vorgenommen, heute setze ich meine Pläne in die Tat um. Es war eher so ein Gefühl, dass er das ja machen könnte. Sehr unkonkret, aber trotzdem fest verankert in ihm. Aber konkret geplant habe ich nichts, sagt Kai. Das Messer in seinem Zimmer, das will Kai da nicht deponiert haben, weil er an diesem Abend seinen Bruder ermorden wollte. Er habe es an diesem 10. September, dem Tag der Tat, vorsorglich unter seiner Decke versteckt. Eben weil er wusste, wie aggressiv sein Bruder oft sei. Damit will er sich nur wehren können. Eben wenn wieder so ein Ausraster ansteht und dazu kommt es dann ja auch. Aus Kais Aussagen geht allerdings nicht hervor, ob das jetzt wirklich ein Wehren ist, das man ihm zuschreiben kann. Wir wissen eben nur, dass Tobias ziemlich wütend geworden ist, dass er auf die Tastatur geschlagen hat, weil sich ein Musikprogramm an Kais PC nicht öffnen ließ. Von einem Angriff oder einer Bedrohung in Richtung seines Bruders ist nichts zu hören. Kai berichtet nur von Tobias' Wut, die sich erst einmal gegen den Computer richtet. Und er sagt, dann habe ich ihm die Flasche auf den Kopf geschlagen und als er aufsprang, ihm das Messer in die Schulter gestochen. Kai sagt dann, dass er noch zwei weitere Male zugestochen habe an weitere Stiche. Es wurde ja berichtet, dass insgesamt 17 Mal auf Tobias eingestochen worden ist. Daran kann oder will sich Kai aber nicht erinnern. Er bleibt bei dem einen Stich in die Schulter und den beiden, die da noch gefolgt sind. Kai sagt ja, das haben wir an früherer Stelle schon gehört, dass er seinen Bruder einmal so um das Sofa herumschicken wollte, dass er das Zimmer dann verlässt. Aber dann sei Tobias ja auf ihn losgegangen oder zumindest glaubt Kai, dass er das vorgehabt habe. Und zu allem, was wir über den 21-Jährigen gehört haben, würde das ja auch niemanden wirklich wundern, oder? Ein impulsiver, aggressiver Typ, wenn du dem eine Wodkaflasche überziehst, dann wird er nicht fragen, hey, warum hast du das gemacht? Dann wird er wahrscheinlich erst einmal zuschlagen und gegebenenfalls dann fragen. Vielleicht, aber auch nicht. Aber für den Richter ist das gar nicht so klar. Und das mag jetzt ein banales, kleines Detail in diese schreckliche Geschichte sein, in der es ja um mehr geht, als darum, welchen Weg jemand um irgendein Sofa herumgeht. Aber daran kann sich ja immer noch so etwas entscheiden, ob sich Kai jetzt wehren musste oder selbst der Aggressor war. Denn der Richter, der hat eine Skizze von dem Zimmer vorliegen, in dem sich die Tat abgespielt hat. Und darauf erkennt er, dass es eigentlich ohnehin nicht möglich gewesen wäre für Tobias, um das Sofa herumzulaufen. Er musste quasi, auch wenn er den Raum verlassen wollte, in Richtung seines Bruders gehen. Vielleicht wollte er nicht auf sie losgehen, sondern nur an ihnen vorbei, stellt der Richter eine Frage in den Raum. Aber eine richtige Antwort darauf erhält er nicht. Keine Ahnung, sagt Kai. Er jedenfalls habe sich in diesem Moment bedroht gefühlt, sodass er dann zugestochen habe. Und damit endet ein Tag, der, wie die Mutter der beiden berichtete, doch eigentlich zunächst so harmonisch verlaufen ist. Ihre beiden Söhne hätten sich an jenem Spätnachmittag eigentlich blendend verstanden, dann auch noch die Aussicht, dass sie den Abend zusammen verbringen wollten, wenn auch mit Alkohol, okay, aber immerhin. Und dann endet der Tag doch ganz anders, nämlich damit, dass sie ihren Sohn leblos in den Armen hält. Dass es Kai war, das weiß sie da ja schon. Der hat beim Rausgehen ja noch gesagt, er hat es verdient und das ist für sie natürlich ein unfassbarer Moment. Und das ist auch nicht der Kai, den seine Mutter kennt. Ich meine, klar, logisch, das denkt wohl keine Mutter über ihr Kind, dass es mal das Geschwisterkind tötet. Aber sie sagt, Kai hasst eigentlich Gewalt. Er ist eher so der Typ Schlichter, er sei ein ganz ruhiger. Und doch belehrt er sie eines anderen. Ich sehe die Bilder vor mir, sagt seine Mutter. Für mich ist das die Hölle. Ich frage mich, wieso ist das passiert? Warum hat er das getan? Sie ist verständlicherweise auch Monate nach der Tat noch immer sichtlich mitgenommen. Die Aussage vor Gericht verlangt erneut Kraft von ihr, die doch so viel durchstehen musste in den vergangenen knapp 4 Monaten. Und so wie Kais Mutter erzählt, dass ihr Sohn Gewalt gehasst habe, so erzählt ein Freund von Kai, dass er seinen Bruder gehasst habe. Das haben wir ja schon zuvor gehört. Das ist dieser Gerichtstermin, an dem die grausamen Fantasien des angeklagten 18-Jährigen vorgelesen werden, die er in WhatsApp-Chats aufgeschrieben hat. Und das wirklich Unverständliche ist, noch nicht einmal in dieser für ihn wirklich mehr als ernsten Situation kann Kai selbst ernst bleiben. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er sich für diese schlimmen Worte schämt, auf die er Taten hat folgen lassen. Denn während der Chats, die laut einem Beamten ja wirklich alles übertreffen, was er in seinem Beruf bislang gelesen und erlebt hat, da schüttelt sich Kai. Es läuft ihm eiskalt den Rücken herunter, das möchte man meinen, wenn man seine Fehler, seine Entgleisungen noch einmal so vor Publikum zu hören bekommt, aber falsch gedacht. Er schüttelt sich vor Lachen. Immer wieder ermahnt ihn sein Verteidiger, doch das stille Lachen und immer wieder aufkommende Grinsen kann Kai scheinbar einfach nicht lassen. Da passt es eigentlich ganz gut, dass ein Zeuge, und zwar der Freund, zu dem Kai rennt, nachdem er seinen Bruder getötet hat, dass der sagt, dass Kai immer lustig gewesen sei, dass er immer Witze gerissen habe und spontan gewesen sei. Ähnlich wie er die Drohungen und Aussagen von Kai über seinen Bruder nicht ernst genommen hat, so berichtet auch eine Freundin des 18-Jährigen davon, dass sie das nicht ernst genommen hat, was er da geschrieben hat. Und addiert man diese Aussagen, hat Kai wohl ziemlich regelmäßig und ziemlich offen über die Tötung seines Bruders nachgedacht. Wenn auch nur einer der Zeuginnen und Zeugen das ernst oder ernster genommen hätte, irgendjemandem davon erzählt hätte, dann wäre Tobias heute vielleicht noch am Leben. Die Zeugin, die das vor Gericht sagt, dass sie zwar auch solche Nachrichten bekommen hat von Kai, denen aber nicht sonderlich viel Bedeutung zugemessen hat, das war mal eine Chatfreundin von Kai. Die haben sich online kennengelernt und sich auch angefreundet, soweit, dass sie ihm irgendwann sogar Nacktfotos von sich geschickt hat. Und im Juli 2016, da wollten sich die beiden dann auch mal im echten Leben treffen, also macht sie sich auf, um aus ihrer baden-württembergischen Heimat nach Undenheim zu fahren. Und davon berichtet sie. Sie sagt, auch sein Bruder war da. Wir gingen zu dritt spazieren, dann saßen wir im Zimmer des Angeklagten, er zockte am Computer, wir schauten fern. Dann nimmt das alles eine ganz komische Wendung, denn dann nähert sich erst Tobias der Zeugin sexuell an, die ist ihm auch nicht abgeneigt und dann macht auch Kai noch mit. Zuerst jedenfalls, denn dann wird er eifersüchtig und zockt stattdessen einfach weiter. Die Zeugin verschwindet dann mit Tobias zusammen in seinem Zimmer, wo sie dann auch die Nacht verbringt. Und das scheint kein Zufall zu sein, denn aus dieser anfänglichen Zuneigung, die sie ja für Kai gehabt haben muss, schließlich schickt sie ihm Nacktfotos und besucht ihn, wird aber schnell, ja ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Abneigung. Aber sie sagt, dass sie in Undenheim angekommen, richtig schockiert gewesen sei. Der Angeklagte sei ungepflegt und ungewaschen gewesen. Sein Bruder Tobias beschreibt sie als eingebildet, aber doch recht nett. Das deckt sich mit den Angaben von zwei Freunden von Tobias, die ihn als Angeber beschreiben. Für den Prozess interessant ist natürlich, wie Kai beschrieben wird. Also die Attribute von seinen wenigen Freunden, die haben wir gehört, aber jetzt sind noch die Fachleute dran. Und das gestaltet sich dann so, dass ein Psychiater bei ihm erhebliche Erziehungsdefizite feststellt. Trotz der Gefühlskälte und einer mangelnden Empathiefähigkeit und Sozialkompetenz wird dann aber ausgeschlossen, dass eine pathologische Persönlichkeitsstörung vorliegt. Und nach seiner Analyse folgert der Psychiater außerdem, dass in Kais Fall keine verminderte Schuldfähigkeit zum Tragen komme. Der 18-Jährige ist voll schuldfähig. Er muss oder kann zumindest im Falle einer Verurteilung also theoretisch mit der härtesten möglichen Strafe rechnen. Im Jugendstrafrecht sind das in der Regel 10 Jahre. Der Psychiater sagt dann weiter, dass Kai von klein auf Gewalt erleben musste. In der eigenen Familie. Seit 2 Jahren kommt ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus dazu und sein Leben ist nur noch auf Computerspiele und auf deren Helden fokussiert. Er selbst schlafe viel und müsse nun lernen, wie er einen geregelten Alltag zu leben und seine Fähigkeiten zu nutzen wisse. Welche das sein könnten, das lässt er offen, aber alles besser als der Status quo, würde ich sagen. Eine Gefahr sieht der Experte in dem 18-Jährigen nicht. Solche Gewaltfantasien äußerten auch andere, die werden aber meist nicht umgesetzt. Aber in unserem Fall hilft dieses meist eben nicht weiter, denn in unserem Fall, da wurden die Gewaltfantasien eben umgesetzt und deshalb muss auch ein Urteil gesprochen werden. Aber vorher gibt es ja noch die Plädoyers, in denen fordern und begründen die Prozessbeteiligten das Strafmaß für den Angeklagten. Und die Staatsanwältin in unserem Fall, die geht sogar noch über das übliche Höchstmaß hinaus mit ihrer Forderung. 15 Jahre lang will sie den Angeklagten wegen heimtückischen Mordes in Haft sehen, denn sie sieht die besondere Schwere der Schuld gegeben. Kai habe seinen Bruder äußerst brutal und planmäßig ermordet, aus banalem Anlass, und von Reue ist keine Spur. Gelangweilt bis belustigt habe er sich im Prozess präsentiert. Selbst die Polizeibilder vom Tatort und vom Opfer haben ihn absolut kalt gelassen. Und bis heute ist er auch der Meinung, dass sein Bruder diesen brutalen Tod verdient habe. Er habe sogar noch versucht, ihm mit dem Messer den Kopf abzutrennen. Weil er in ihm vielleicht einen Rivalen sah, weil er in seinen Augen langweilig war, musste der 21-Jährige sterben. Der Angeklagte selbst reagiert auch hier äußerlich überhaupt nicht auf dieses Plädoyer. Wie so oft sitzt er teilnahmslos da, stützt seinen Kopf auf die Hände und wirkt gelangweilt. Sein letztes Wort fällt knapp aus und zeigt doch nochmal, dass hier weder Schuldgefühle noch Einsicht vorhanden sind. Es tut mir leid für meine Mutter und meine Verwandten. Der eigene Bruder wird mit keinem Wort mehr erwähnt. Sein Verteidiger fordert nicht, über das Höchstmaß hinauszugehen. Das heißt also, auch hier hat man jetzt kein Ass mehr im Ärmel, das man ausspielen könnte. Die Zeichen deuten alle in Richtung schuldig und so kommt es etwa eine Woche später dann auch. Am 15. März 2017 wird das Urteil gesprochen. Kai ist schuldig. Schuldig des Mordes inklusive Mordmerkmal der Heimtücke. Und das Gericht ordnet 10 Jahre Haft an. Es ist also die Höchststrafe. Aber nicht über die Höchststrafe hinaus. Und wenig überraschend, auch das Urteil nimmt Kai regungslos zur Kenntnis. Das Gericht greift bei der Urteilsverkündung das Statement des Psychiaters auf und bescheinigt ihm eine infantil-egozentrische Haltung mit geringer bis gar keiner Empathiefähigkeit. Er habe erhebliche Reifeverzögerungen, weshalb in seinem Fall in Anführungszeichen nur eine Bestrafung nach dem Jugendstrafrecht in Frage komme. Allerdings sieht man nicht die besondere Schwere der Schuld gegeben und bleibt daher auch bei 10 und nicht den geforderten 15 Jahren. Dazu heißt es dann, jeder Mord ist brutal und grausam, der vorliegende Fall aber hebt sich nicht ausreichend von anderen Tötungsdelikten ab. Furchtbar irgendwie, wie sowas manchmal formuliert ist, aber ich denke, zumindest nüchtern betrachtet ist es ganz nachvollziehbar. Weiter heißt es, auch das klingt erstmal komisch, es läge ja auch nur, bitte wieder in Anführungszeichen sehen, das Mordmerkmal Heimtücke vor. Es habe auch nur ein Opfer vorgelegen und es seien in der Tat nicht mehrere Straftaten gleichzeitig erfüllt worden. Und mit komisch meine ich halt eben dieses immer vorgeschobene nur, aber so schlimm unser heutiger Fall auch ist, da gibt es natürlich weitaus grausamere Verbrechen, auch wenn jedes davon eines zu viel ist. Ganz egal, wie die Schwere der Tat am Ende beurteilt ist. Und Das würde ich sagen, lassen wir mal so als Schlusswort stehen, oder? Denn wir sind hier am Ende dieser Episode angelangt und am Ende einer wirklich lange Jahre falsch gelaufenen Familiengeschichte, inklusive dem sehr traurigen Tiefpunkt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr den Fall spannend fandet. Wenn dem so ist, dann abonniert uns doch, um auch die nächsten Fälle nicht zu verpassen. Das würde mich sehr freuen. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Auch dafür schon mal vielen, vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören hier bis zum Ende. Und damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Und ich sage, macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.